Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Kategorie der Gadgets. Und einmal wieder eine, nee, hatten wir schon mal? Doch, hatten wir schon mal. Nicht eine Premiere. Zu dritt eine Gadget-Folge. Heißt, mit dabei ist unter anderem der Achim.
Ja, schön, zum zweiten Mal. Und wie üblich ist dabei aber wieder auch der Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sonntagmorgen. Und am anderen Ende der Leitung, wie üblich, der Martin.
Wollte ich eben auch in das Übliche eingehen. Gadget-Folgen nehmen wir meistens Sonntagmorgen tief in der Nacht, also fast schon unmenschlich auf, irgendwie. Wir hatten keine Nachträge oder wir haben keine Nachträge zu den ganzen Gadget-Folgen der letzten Serie, haben aber einiges an Kommentare. 55 Stück gab es insgesamt und über 28 DMs. Da wir aber heute zu dritt sind, lasse ich die Kommentare mal. Diejenigen, die noch Antwort benötigen, bekommen die noch. Also eins nach dem anderen. Aber heute haben wir wieder mal eine geballte Ladung an Gadgets mit dabei. Würde ich doch sagen, Tobi, du darfst gleich mal beginnen. Deine Bühne.
Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir aus diesem Gadget alles so rausholen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es handelt sich um eine Tasche, eine Multifunktionstasche, die durch geschicktes Verwandeln sozusagen mehrere Funktionsmöglichkeiten zulässt. Das Projekt oder die Firma nennt sich X-Over und X-Over ist dementsprechend auch Programm, aber dazu komme ich im späteren Teil der Beschreibung sozusagen. Es ist in erster Linie, also in der ersten Funktionsart, eine Umhängetasche, die eine etwas besondere Form hat. Sie lässt sich schlecht beschreiben, sagen wir mal. Das muss man gesehen haben, deswegen verlinken wir das Ganze auch in den Shownotes zum Shop des Herstellers.
Und der Hörer kann es auch im Podcatcher sehen.
Genau.
Also Blick aufs Smartphone. Entschuldigung, Tobi.
Genau. Also sie ist etwas abgeschrägt, also ist nicht ganz symmetrisch von den Formen, also sehr unsymmetrisch. Und gerade das macht die Tasche auch so besonders, dass sie auf den ersten Blicken sehr interessantes Design hat. Und dieses Design ist auch gleichzeitig sehr funktional, weil diese Abschrägung der Taschenöffnung hat nämlich einen Vorteil, wenn man sie umgehängt hat, also so schräg umgehängt hat, dann kann man sie ganz leicht nach vorne ziehen, mit einer Hand die Tasche öffnen, weil der Verschluss sehr groß ist, sehr markant ist, der sehr schnell zu finden ist und dann auch recht schnell an diese angeschrägten Öffnung in die Tasche greifen, was rausholen. Also das hat auch einen Sinn, dass diese Schräge in der Taschenoberseite vorhanden ist. Das ist, finde ich, sehr praktisch, besonders wenn man die jetzt halt auf dem Rücken liegen hat und also macht das nach meiner Meinung einen großen Sinn. Und auch die Verarbeitung ist nach meiner Meinung sehr hochwertig. Der Rückenteil ist stark abgepolstert. Die Nähte sind sehr gut vernäht, sehr gerade vernäht. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass da manche Nähte schräg sind oder etwas, was schlecht verlaufen etc. Wie man bei einigen billigen Taschen so den sieht, dass die Nähte mehr oder weniger schlecht verarbeitet sind. Das ist hier nicht der Fall. Das Material ist sehr robust, sehr, wie soll ich sagen, sehr rough vom Design. Es ist nicht so feines Nylon, sondern sehr roughes, starkes Nylon, was auch eine gewisse Strapazierfähigkeit vermittelt sozusagen. Und sie hat mehrere kleine Fächer, Zusatzfächer, auch innen drin ist es noch ein bisschen organisiert. Das kommt aber auch je nachdem an, was man sich für ein Modell ausgesucht hat. Jede Tasche ist etwas anders aufgestellt. Die Grundform ist prinzipiell die gleiche. Aber so die kleinen, feinen Details sind bei verschiedenen Modellen auch etwas anders gelöst. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit bezüglich der Namenswahl X-Over. Das ist quasi auch Programm in dem Fall. Man hat die Möglichkeit, aus der Tasche eine Art Rucksack zu machen mit einem sehr innovativen Tragesystem. Das heißt, man kann eine zweite Halterungsfunktion aus der Tasche rausziehen, die sich im Rücken befindet. Und dann kann man sie quasi mehr oder weniger als Rucksack befestigen. Und man hat dann quasi als Tragegurt so eine Art X vorne rüber. Und somit hat man eine sehr, sehr straffe und sehr, sehr feste Verbindung zwischen Körper und zwischen Tasche. Und das ist gerade für Radfahrer, denke ich, sehr interessant, dass die Tasche sehr fest und wackelfrei am Körper anliegt und dann nicht auf den Rücken hin und her schwabbelt. Und das macht die Tasche so besonders. Also man hat quasi so einen Rucksack und eine Umhängetasche in einem Produkt. Ja, das kurz und knapp beschrieben.
X-Over.
Genau. Und preislich gesehen geht es da so ab, die günstigsten Lösungen gehen da so ab 40, 45 Euro los. Nach oben hin geht es dann da auch gerne mal über 100 Euro. Das geht dann je nach Größe und je nach Ausstattungsmerkmal geht es dann da preislich in verschiedenen Stufen nach oben. Und es gibt auch eine unendliche Anzahl von Farbkombinationen. Da sollte für jeden was dabei sein. Ich habe mich hier in dem Fall für die aufregende Farbe Schwarz entschieden.
Passend zu fast allem.
Richtig, genau.
Schwarz geht ja fast immer.
Also Schwarz mit Schwarz.
Schwarz, der Verschluss ist anders abgesetzt, der ist etwas silber abgesetzt. Das ist das Einzige, was so herausfällt. Ja.
Und zum Preis vielleicht noch 22. Februar haben wir heute. 2015.
Richtig, das Modell, was ich mir ins Auge oder was ich genommen habe, das ist das Modell Barcelona. Das kostet 70 Euro in meiner Größenkombination. Gibt es, die meisten Taschen gibt es verschiedenen Größenstufen, die kann man dann dementsprechend auswählen und dementsprechend ändern sich dann auch die Preise.
Vielen Dank für die Vorstellung des Gadgets.
Gerne.
Gibt es noch was dazu zu sagen?
Nö, ich denke, das sollte eigentlich reichen.
Wunderbar, dann gebe ich doch gleich über an Achims erstes Gadget.
Ja, und wenn der Tobi eine Tasche mitbringt, wo man sagt, eine Tasche, noch eine Tasche, aber es war ja anscheinend eine besondere, wie wir gehört haben, habe ich jetzt mal einen Bluetooth-Lautsprecher dabei, was jetzt an sich natürlich auch nicht der Brüller ist. Das Interessante ist es, dass also es handelt sich dabei um den Swimmer von Boom Movement. Und im Namen Swimmer steckt schon ein bisschen was drin, denn es ist ein Bluetooth-Lautsprecher, der sich überall einsetzen lässt. So wird er beworben. Und überall bedeutet dann halt auch im Pool und gegebenenfalls auch unter der Dusche.
Endlich mit Hintergrundmusik singen unter der Dusche.
Genau, zum Beispiel.
Damit es nicht ganz so falsch klingt.
Aber das Teil ist halt wasserdicht. Ich meine, tauchen kann man, sollte man da wahrscheinlich nicht mit. Da hat man auch nicht viel von der Musik, glaube ich. Aber ich entsinne mich, glaube ich, recht gesehen zu haben auf ein paar Promobildern, dass die den einfach mal so in den Pool reingeschmissen haben. Und dann schwimmt der da halt einfach so vor sich hin und macht halt Musik. Es besteht halt so aus Gummi, Kautschuk, aus einem gummierten Material. Ist eigentlich nur der Lautsprecher und hat dann so einen langen Steg hinten dran, die nennen den, glaube ich, Stil auf der Webseite, wo drin Draht ist, ein fester, und den kann man halt verbiegen. Es gibt auch noch eine kleine Öffnung am Anfang dieses Stils, wo man den auch reindrehen kann. Und damit hat man eigentlich ganz viele Möglichkeiten, um den auch gegebenenfalls an einem Fahrradlenker festzumachen. Oder aber, wie zum Beispiel ich habe es gemacht unter der Dusche, an diese Duschstange, da habe ich den dran geknotet. Und das ist eigentlich ein schönes Design, schöne Funktionalität. Manchmal frage ich mich halt, wie lange das Ding auch aushält, wenn man da sehr viel mit knetet, weil da ist ja ein Draht drin. Muss man halt mal schauen. Allerdings kann man den Stiel am Ende auch abschrauben und gegebenenfalls gegen den neuen, falls er vielleicht mal kaputt gehen sollte, aber auch gegen den Saugnapf austauschen. Der ist auch im Lüfer-Umfang dabei. Und dann hat man eigentlich nur so einen kleinen Lautsprecher, den man an die Fliese tackern kann.
Das wird dann auch das Bild sein, was ihr hier im Podcatcher seht.
Genau. Da sollte man in Anführungsstrichen ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, glaube ich. Beziehungsweise das Ding ordentlich anfeuchten, damit der Saugnapf hält. Weil irgendwann hat es bei mir laut geknallt und dann ist das Ding nämlich runtergeflogen, als ich im Nebenraum war. Ist auch nichts passiert, weil das durch diese dicke Plastik-Kautschuk-Schicht des Gehäuses kann da, glaube ich, auch nicht viel passieren. Und unten in der Duschwanne ist auch nichts passiert. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt am Ende wieder auf das Rumkneten von dem Stil ausgewichen und habe den da für mich fest installiert, damit ich ein bisschen Musik beim Duschen habe. Ansonsten ist das relativ straightforward. Man koppelt den halt mit seinem Smartphone oder mit seinem Tablet und hat dann laut leise weiter und zurück als Tasten am Gehäuse integriert.
Schaut ein bisschen aus wie eine Qualquappe.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ich fand immer, es sieht aus wie ein Spermium.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, deshalb habe ich die Qualquappe genommen.
Deswegen gibt es ihn ja auch in Weiß. Was ein bisschen komisch ist, wenn er sich koppelt, ist der Mords laut. Also wenn er sagt, hier, ich bin gekoppelt, ich bin ready to play. Das, zumindest habe ich es nicht geschafft, das kann man jetzt nicht leiser stellen. Danach ist es aber, also solange, das war das Einzige, was ich so an Kritikpunkt finden könnte. Danach ist, performt der solide. Und ich meine, man ist halt klar, es ist ein einzelner Lautsprecher, Bluetooth. Da kann man natürlich jetzt nicht hier High Fidelity erwarten, aber für die Größe und auch für den Einsatzgebiet eindeutig nutzbar. Ich glaube halt auch, den kann man ordentlich, also was heißt, ich glaube, also man kann den auch ordentlich laut stellen. Damit sollte der halt auch mal so eine Poolparty überstehen, wenn die da schon da auch bewerben.
Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also am Anfang dachte ich, ja, aber nachdem ich mir die Bilder jetzt so ein paar Sekunden angeschaut habe, gefällt er mir immer besser.
Gibt es auch in sehr vielen Farbkonstellationen, sind aber, ich glaube, an neutralen Farben mangelt es eher.
Also eher grelle Farben meinst du?
Ja, grell ist jetzt der falsche Begriff, aber eher poppig würde ich es mal nennen.
Farbige Farben.
Farbige Farben und Mixer der Farben. Also der Mix der Farben ist ja eigentlich nur dann, dass das Lautsprechergitter eine andere Farbe hat. Rein theoretisch könnte man, so werden sie diese Stiele am Ende auch noch einzeln verkaufen, natürlich sogar noch kombinieren. Weil die werden ja einfach dran geschraubt, da könnte man auch eine Zweifarbvariante machen.
Ein Chamäleon.
Zum Aufladen muss man halt den Stiel hinten natürlich abschrauben oder den Saugnapf, weil da verbirgt sich dann der Connector, um den halt via USB aufzuladen.
Das heißt, da ist auch, du hast gesagt, der Schwanz wird angeschraubt, heißt, dann ist auch das Ganze eben wasserdicht. Deshalb
genau.
Hat nicht irgendwie so eine Verschlusskappe, die sich öffnen lässt sonst.
Genau, das ist alles durch den Schraubmechanismus im hinteren Teil abgedeckt.
Werden wir natürlich gerne auch verlinken. Wo gibt's den? Auch bei Amazon?
Den gibt's bei Amazon, habe ich gesehen. Ja, und liegt, glaube ich, bei 79 Euro. Das ist jetzt nicht günstig, finde ich, für so ein Gerät in der Größe. Aber letztendlich die Platzierung ist dann wahrscheinlich auch eben durch dieses Merkmal, dass es halt für Outdoor-Einsatz ist und wasserdicht, dann wiederum zumindest nachvollziehbar.
Ich wollte gerade sagen, wenn der Ton einigermaßen anständig ist und eben die Zusatzfunktion, da hatten wir schon deutlich intensivere Bluetooth-Speaker im Test, gell, Tobi?
Ja, das ist wohl wahr.
Und übrigens, wenn du über die Herstellerseite gehst, habe ich jetzt gerade gesehen, Achim, 59 Euro haben die. Zumindest eben auch wieder Stand 22. Februar.
Jetzt haben wir aber alle verschiedene Preise und ich habe 69 Euro. 95.
Also bei Amazon muss man auch sagen, da ist halt ein Zwischenhändler, der den verkauft. Das ist nicht Amazon selber. Das ist eine amerikanische Marke. Gut, und über einen Webshop verkaufen sie es selber. Genau, den habe ich jetzt auch gerade auf 59. Also er liegt zwischen 59 und 79. So kann man es halt, glaube ich, sagen.
Also bei Amazon ist er bei 69 und komischerweise auf der Webseite, die der Achim verlinkt hat, sehe ich gerade zwei Preise. Einmal 59 und hier ist auch mal für 69 glatt zu finden.
Spannend. Also je nachdem, wie viel wert euch der Swimmer ist, kauft da ein. Spannend, die Preise.
Genau. Bei der Webseite will ich mir jetzt auch mal nicht zu kritisch sein, aber die haben zumindest auch noch auf der Übersichtsseite ein WM-Special, was sie bewerben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie aktuell die bewerben.
Ja.
Ja, so weit bin ich gar nicht gegangen. Ich habe nur eben der direkte Link gesehen. In dem Fall, schaut euch ein bisschen um, wenn euch das interessiert, dieses Spermium für die Dusche oder Badewanne. Bleiben wir bei der Qualquappe, das ist besser, jugendfrei und so. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen, Achim?
Nö. Er macht halt, was er machen soll.
Das ist ja schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Dann haben wir ein drittes Gadget mit dabei und das haben wir alle drei. Und der eifrige Hörer hat sicherlich schon bemerkt, das hatten wir schon mal, kurz angeschnitten zumindest in der Gadget of the Year, 6814 war das, damals noch die Geek Talk, vorgestellt, den Pencil 53. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Mhm.
Doch, genau. Ist ein Stylus und ein spezieller Stylus, zum einen von der Verarbeitungsqualität her, vom Aufbau her, ist so wie so ein Handwerkerbleistift, oder wie heißen die Dinger?
Ja, die ein bisschen richtig, genau.
Breitere. gibt es in zwei Farbrichtungen und seit kurzem jetzt eben auch in einer dritten Farbrichtung, Tobi.
Ja, Gold ist best. Den gibt es jetzt auch in Gold. Und ich muss sagen, den Farbton hat Pencil da sehr gut getroffen. Also es ist jetzt nicht so ein polarisierendes Gold, es ist ein angenehmer Goldton. Also ich finde ihn sehr gut umgesetzt, muss ich persönlich sagen.
Habt ihr beide den schon in live gesehen? Ist das das Apple Gold, dieses Champagner Gold wie das iPhone und iPad?
Also ich habe ihn noch nicht live gesehen. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Bilder, die ich gesehen habe. Und ja, es ist halt ein dezentes, ja, also das direkte Champagnergold würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es ist so ein Zwischending zwischen einem Bronzeton und zwischen Champagnerton. Also das ist so nicht ganz genau zu definieren.
Auf jeden Fall angenehmes Gold, meinst du?
Nach meinem Geschmacksempfinden schon, ja.
Genau. Aber auch in der hat ja sonst noch eine spezielle Funktion. Nicht nur, dass man vorne schreiben kann und hinten radieren. Das wirkliche Killer-Feature an dem Stift ist ja die Konnektivität, die er aufbaut mit dem Device.
Genau, und besonders natürlich mit der hauseigenen App Paper.
Die es mittlerweile ja auch für alle kostenlos mit allem gibt, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, die kostenlos war sie ja eh immer, aber halt die einzelnen Kreativwerkzeuge, die musste man dazu kaufen als In-App.
Und oder den Stift gekauft und dann haben die dazu bekommen?
Genau. Und jetzt ist sie einfach per se frei. Genau, und nach dem iOS 8 ist das Ding natürlich auch komplett drucksensitiv und man kann halt mit seinen ganzen Kreativwerkzeugen ganz anders umgehen, als es vorher noch möglich war. Und gestalterisch sind einem da, sag ich mal, keine Grenzen mehr jetzt gesetzt.
Genau, vielleicht Tobi, wie funktioniert das ganz genau, die Verbindung über Bluetooth?
Das ist ein Bluetooth LE Standard, der da benötigt wird. Also Geräte, die keinen Bluetooth LE haben, werden natürlich nicht unterstützt. Also das sollte schon vorhanden sein. Und dementsprechend korrespondiert das Ganze wie die handelsüblichen aktiven Stylus-Produkte auch über diesen Standard. Aufgeladen wird es über USB. Das heißt, man kann das technische Inleben rausziehen und dann steckt man das Ganze in den USB-Port und dann wird der Akku, der dort verbaut ist, geladen. Was eine schöne Umsetzung ist, finde ich persönlich, wenn man marktbegleitende Produkte betrachtet haben, die so einen USB-Dongle, den man gerne mal verliert. Und somit hat man alles wirklich in einem Produkt. Man kann quasi das Ding laden, ohne jetzt irgendwelche Zusatzprodukte mitschleppen zu müssen, finde ich einen großen Pluspunkt.
Definitiv, ja. Da kann ich mitreden. So einen Dongle habe ich auch schon verloren. Und dann war der Stift relativ unnütz nachher.
Genau.
Genau, was ich gerade gesagt habe, halt durch dieses seit iOS 8 gibt es dann halt mehr Funktionalität. Das ist halt zum Beispiel, weil es ja so ein dicker Handwerkerstift ist, man kann den zum Beispiel auch schräg halten und dann schraffieren, wie man es mit einem richtigen Bleistift machen würde. Und das war halt vorher auch alles nicht möglich. Beziehungsweise halt
nicht so detailliert.
Ja, genau. Und auch in den Konkurrenzprodukten nicht so. Zumindest mal nach meinem Wissensstand.
Das ist richtig. Durch diese Spitze, die quasi durch das Auflegeverhalten andere Funktion offenbart. Das heißt, wenn ich die breite Seite des Stiftes auf das Display lege, habe ich natürlich ein anderes Schriftbild oder eine andere Funktion des Werkzeuges, als wenn ich mit der Spitze schreibe. Und somit habe ich quasi eine Multifunktionsspitze, die ich je nach Gebrauch oder je nach Anwendung benutzen kann. Also ich habe quasi so eine Rundum-Spitze in Anführungsstrichen.
Was ich und meine Mädels so lieben, ist auch hinten. Hinten ist genau wie vorne auch so eine weiche, nicht Spitze, da ist es ja stumpf, um zu radieren. Teilweise extra, also wenn man es irgendwie drüber rausmalt, dass man da wegmachen kann oder auch Teilbereiche so dann verstreichen oder wegstreichen kann. Das ist sehr, sehr cool gelöst, wie ich finde.
Das ist halt intuitiv, weil bei einem richtigen analogen Stift oder beim richtigen analogen Bleistift nimmst du auch einfach die Rückseite und radierst und genauso ist es hier halt auch. Du kannst halt wirklich so das analoge Verhalten in das Digitale übertragen.
Also nach wie vor ein ganz, ganz cooler Stift. Deshalb haben wir ihn hier auch nochmals ein bisschen detaillierter als in der Gadget-Folge reingenommen. Gibt es sonst noch irgendwas dazu zu sagen?
Ich glaube, preislich hat sich das Ding etwas etabliert, in Anführungsstrichen, im günstigeren Segment. Der Anschaffungswiderstand beim Produktrelease war, glaube ich, bei 79,99 und mittlerweile liegen wir bei 59,99.
Genau, der verlinkte im Gadget Plaza Review ist sogar 57,97.
Noch besser.
Noch besser.
Ich bin jetzt genau. Direkt auf der Webseite von 53 und da ist er halt mit 59,99 angegeben, was für den Stift quasi ein No-Brainer ist, wenn man in der Feature-Klasse sozusagen sich andere Produkte anschaut, sind die teilweise noch etwas teurer und bieten sogar weniger. Also von daher ist es ein absoluter Preis, wo man sagen kann, gerechtfertigt und zugreifen.
Jetzt sehe ich es gerade auch heute wieder, Stand 22. Februar. Die Gold-Version auf Amazon 59,40, die Walnuss, und ich glaube, das ist die wir alle drei haben, oder?
Ja.
Ist 57,97. Und die Graphit-Version ist 49,36, also die Graphit scheint die günstigste zu sein.
Ja, muss man auch noch sagen, die Graphit ist auch, glaube ich, die einzige Version, auf jeden Fall damals, weil es die beiden nur gab, die nicht magnetisch ist. Der, den wir haben in Walnuss, oder wie heißt die Farbe?
Walnuss, ja.
Der ist ja auch magnetisch, also den kann man ja theoretisch auch an sein Tablet gegebenenfalls oder an irgendwas anderes dran tackern.
Tobi macht es immer mit dem iMac, glaube ich, oder?
Richtig, genau. Im linken unteren Bereich ist der iMac ja magnetisch am Bildschirmrand und da hängt quasi der 53-Stylus
bei dir.
Genau,
bei mir hängt er hier an der Lampe.
Bei mir an der Dockingstation vom iPad.
Genau, und halt der sagt magnetisch und das ist natürlich auch Echtholz, soweit ich weiß.
Richtig, genau.
So, und das, das erklärt den Unterschied im Preis.
Aber gut, hast du es noch eingeworfen von wegen eben Magnet, weil das könnte dem einen oder anderen vielleicht auch nützlich sein, dass der noch magnetisch ist. Weil so eben, Tobi am iMac, du an der Lampe, ich am iPad-Ständer, so weiß man immer, wo das Teil ist. Dann würde ich sagen, fertig mit diesem Gadget und gehen wir rüber zum zweiten vom Tobi.
Das zweite, ach ja, da sind wir schon, oh mein Gott, das geht ja heute wie das Brezelbacken. Ja, Kabelmanagement, das ist ja bei uns beiden, zumindest weiß ich genau, bei Martin und bei mir, beim Achim weiß ich es nicht ganz genau, wie es da aussieht, immer so ein Leib- und Magenthema, wie verstecke ich meine Kabel möglichst stilvoll und möglichst so, dass es nicht auffällt, dass da irgendwie ein großer Kabelverhau hintersteckt. Da gibt es ja ein Füllhorn an Möglichkeiten. Von Plastikboxen angefangen bis zu Holzboxen. Da gibt es so unendlich viele Ideen und Umsetzungen auf dem Markt. Aber ich habe mir heute mal die Freiheit genommen, da was ganz Interessanteres rauszunehmen, was so ein bisschen vom klassischen Weg der normalen Kabelbox abweicht. Es handelt sich um ein Designprodukt aus dem Hause Konstantin Slawinski. Das ist so ein Warehouse-Designer, also House-Wearing-Produkte im wahrsten Sinne des Wortes. Also die haben noch eine ganze Menge anderes Zeugs im Sortiment, vom Regal angefangen bis zum kleinen Designer-Beistelltischchen. Also ein wahnsinnig großes Produktportfolio, was im Detail und auch vom Design immer sehr gut durchdacht ist. Also ein sehr minimalistisches, straightes Produktdesign auf einer sehr hohen Verarbeitungsqualität. Und es handelt sich ja um eine Kabelbox aus sehr dickwandigem Metall, lackiert, in dem Fall weiß, die gibt es auch in schwarz, die habe ich für weiß entschieden, die ich entweder ganz klassisch hinstellen kann, unterm Schreibtisch verstecken kann oder sonst wo hinstellen kann. Und da meine Kabelvervielfältigungsdosen reinpacke sozusagen, also meine Dreiersteckdose, meine Sechsersteckdose nebeneinander passen zwei, je nach Modell und je nach Breite, eventuell auch drei. Und dann kann ich in diesen ganzen Kram meine Netzteile reinpacken, was ich halt rausführen möchte an Sachen. Am oberen Ende oder auf dem Deckel befindet sich ein Kabeldurchlass. Und dort kann ich diese ganzen Kabel rausgucken lassen und kann auf der Oberfläche, auf dem Deckel quasi meine Dockingstations platzieren oder nur die Kabel so rausschauen lassen, wie ich es möchte, wie ich es haben will. Und habe dann quasi so eine zentrale Anlaufstelle, wo meine ganzen Geräte geladen werden und wo ich sie auch schnell und gut und präsent habe und wiederfinde. Die Möglichkeit ist auch gegeben, dass ich das Ding an der Wand festschrauben kann. Das ist das Interessante, so habe ich es gelöst in meinem Fall. Und ich habe es im Flur am Ausgang positioniert, wo ich halt gewisse Sachen halt immer drauf habe, die ich beim Verlassen des Hauses mitnehmen muss. Sei es jetzt ein Zusatzakku, den ich immer mitnehme, der dort liegt und immer geladen ist und immer ready ist. Oder halt auch eine Taschenlampe, die mit USB geladen wird, etc. Alle solche Dinge, die man immer beim Verlassen des Hauses mitnehmen sollte oder die man mitnehmen möchte. Die kann man da gut auf der oberen Seite der Box positionieren. Das Schöne ist, sie hat halt ein sehr, sehr schönes Design, was man auch nicht unbedingt verstecken muss, was man auch gut präsentieren kann. Also macht sich wirklich gut in etwas wohnlichen Umgebungen, was nicht so nach Nerdkram aussieht, weil sie passt sich doch der Wohnumgebung gut an, finde ich. Und die Oberseite der Box, die ist nochmal abgedeckt mit einer Filzauflage. Und die kann man in verschiedenen Farben sich aussuchen. Das heißt, von Rot bis Grün kann man da alles nehmen und auswählen. Und auch zum späteren Zeitpunkt kann man dieses Designelement austauschen, indem man sich einfach so eine neue Filzmatte bestellt. Und man macht aus einer grün-weißen Box dann eine rot-weiße Box. Und das ist halt interessant, wenn man irgendwann mal diese Farbkombination über hat, dann neue Filzmatte und gut ist.
Und oder man geht direkt nach Jahres.
Nach Jahresfarben, genau. Oder wenn das Ding halt irgendwie verdreckt sein sollte oder was weiß ich, dann kann man das Ding nachkaufen. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man Ersatz schaffen muss. Und das Tolle ist halt, diese Farbwahl, die zieht sich durch diese komplette Produktpalette. Das heißt, diesen Rotton findet man auch in anderen Produkten wieder. Und wenn man sich für mehrere Produkte aus dem Haus Konstantin Slawinski entscheidet, kann man halt ganz normal immer wieder diese gleiche Farbe wiedersehen. Ich habe jetzt hier einen Papierkorb mit einem grünen Designelement und genauso wieder findet sich denn auch dieses grüne Designelement auf dieser Chargebox. Und das finde ich ganz praktisch, wenn man das so ein bisschen wiederfindet in der Einrichtung. Ja.
Nicht nur durchs Büro bei dir, sondern eben quer durch die ganze Wohnung.
Genau, im Moment schon, ja. Ja, das sind so die Produkt-Highlights. Und das Schöne daran ist halt, das Ding ist extrem stabil und extrem wertig. Man kann es halt nicht mit so Plastikboxen vergleichen, weil die sind ja mehr oder weniger dafür gemacht, dass man sie so ein bisschen dezenter versteckt. Und diese Box ist halt so konzipiert, dass man sie auch wirklich präsent in der Wohnung etablieren kann.
Vor allem eben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich praktisch, um seinen Gadget-Rucksack oder seine Gadget-Tasche zu bestücken mit all den Gadgets, die eigentlich sonst wahrscheinlich dann vielleicht ein bisschen leer in der Tasche rumliegen.
Genau.
Preis hast du den schon genannt oder habe ich das irgendwie verpasst?
79,99. Ist nicht überteuert, finde ich. Für die Qualität ist halt auch made in Germany. Das ist halt noch anzumerken. Das ist jetzt nicht irgendwo ein Produkt, was im Ausland gefertigt wird. Und finde ich persönlich vollkommen in Ordnung.
Auch hier wieder Stand 22. Februar.
Genau.
Von der Box, wo man Dinge aufladen kann, gehen wir doch gleich über zum Achims nächsten Gadget. Das darf ja auch die ein oder andere Ladung erfahren.
Ja, zumindest im Schnitt wahrscheinlich täglich sollte eine Smartwatch geladen werden. Ich habe jetzt, gucke mir zurzeit diverse Smartwatches an und heute wollte ich mal kurz was über die Moto 360 erzählen. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist diese runde Smartwatch. Das war die erste Runde, glaube ich, auch. Die mal jenseits von den ganzen Eckigen wegging, wo es mittlerweile ja auch mehrere gibt. Und auch ebenfalls eine der ersten Smartwatches, die auf Android Wear aufgesetzt hat.
Das zumindest haben sie lange, lange geworben, bis sie dann mal kam. Ja.
Genau. Die hatte eine lange Bewerbungsphase, bis sie in den Markt kam. Ja, die Moto 360 arbeitet mit Android Wear zusammen und Android Wear schiebt da im Zusammenspiel mit einem Android-Smartphone dementsprechend die ganzen Informationen hin und unterstützt die Uhr, um das alles irgendwie orts- und aktivitätsgerecht aufzubereiten. Und das bedeutet schon, man muss natürlich ein Android-Smartphone haben, sonst ist die Uhr nicht viel wert.
iPhone- und Windows-User sind da ausgeschlossen.
Genau. Dann, ja, dann liegt es eigentlich dran, was will man wirklich angezeigt bekommen. Das runde Display ist natürlich für die Uhrzeit echt schön, weil auch schon das Standard-Watchface, was mitkommt, es hat eine sehr schlichte analoge Uhr, was eigentlich sehr schön ist. Man kann es auch aufpimpen mit diversen Watchfaces bis zu ganz Absurditäten, wo ganz viel Textgrafik sonst wie ist. Aber wenn man sie so trägt, vermittelt sie wirklich den Eindruck einer normalen Uhr. Ich finde, sie ist ein bisschen hoch, was jetzt aber auch nicht so untypisch ist. Es gibt auch normale, moderne, analoge Uhren von diversen Herstellern, die ähnlich ein bisschen oversized designt wurden. Das ist dann nicht so wild. Ist ein Edelstahlgehäuse, also wertig ist es auf jeden Fall, mit Gorillaglas. Hat ein Lederarmband, gibt es in Silber und Schwarz. Ich habe jetzt die schwarze Variante, obwohl die silberne, finde ich, die ist optisch auch sehr schön. Die hat dann, ich glaube, ein graues Armband.
Leicht graues, ja.
Genau, also Elefantengrau würde ich es nennen. Und die schwarze ist halt...
Mausgrau, ja.
Und die schwarze ist halt einfach schwarz. Hat eine physische Taste an der rechten Seite. Die agiert dann halt also als Home-Button. Also da, wo die Krone bei einer normalen Uhr wäre, haben die halt dann ihre Taste. Und alles andere passiert sonst auf dem Display mit Vision. Wo ich persönlich jetzt auch nicht so... so weiß, ob ich damit so mehr Mods zufrieden bin, weil ich dann ständig auf dem Display rumwische. Was aber anscheinend relativ schmutzunempfindlich ist. Man muss sich einfach daran gewöhnen, wie man mit den Karten umgeht, die eingeblendet werden. Sprich, die ganzen Informationskarten, ob irgendwo auf Facebook einen gerade einer gemenschent hat oder ob eine Mail reingekommen ist oder eine Nachricht.
Also für diejenigen, die Android Wear nicht kennen, die ganzen Pop-ups, also das Ding, was aufpoppt, das sind jeweils die Karten, was du genannt hast, die man dann eben wegwischen kann oder was man dann eben auch damit macht.
Die letztendlich die Informationen transportieren, die vom Smartphone kommen, auf die Smartwatch. Zusätzlich hat es noch einen Herzsensor, also hier so einen Pulssensor, nicht Herzsensor, also ein bisschen Puls, hat so ein bisschen ein paar Aktivitätsfunktionen noch eingebaut.
Fitness-Tracker?
Genau, was die, glaube ich, auch alle mittlerweile per se machen. Und es bedeutet natürlich dann halt, ich installiere da nicht großartig meine Apps drauf, sondern letztendlich, ich arbeite sehr viel mit dem Android Wear, mit den Karten. Und letztendlich macht auch das Smartphone dann halt den größten Teil der Arbeit und natürlich auch die komplette Konnektivität. Dann hat es ein Mikro logischerweise und ich kann direkt immer mit OK Google, also wenn das Display an ist, bietet er es mir an, dass ich mit OK Google dann direkt meine Sprachfunktionen auswählen kann und die Uhr bediene. Das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Ob man sich damit anfreundet, dass man mit seiner Uhr redet, ist mal nochmal eine andere Sache.
Das ist das Einzige, was ich bis jetzt mit meinen Android Wear Produkten gemacht habe. Dinge gefragt, wie ich früher Siri zu Beginn gefragt habe, eben Wetter und wie hoch ist der Berg und solche Dinge.
Ja, aber größtenteils macht man das ja am Anfang auch relativ häufig einfach nur, weil man es kann. Genau. Und wie sich dann im Alltag letztendlich am Ende umsetzt, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Die Uhr ist zwar rund, die hat halt aber auch, das wissen vielleicht auch viele, die auch die Vorstellung gesehen haben, die hat unten so einen kleinen Platten, wo sich ein bisschen Technologie drunter versteckt. Also im unteren Bereich ist sie halt nicht mehr rund, sondern abgeschrägt. Das wird von den Karten ganz pfiffig aufgenommen. Also bei den Karten fällt es halt nicht auf, weil die Karten so reingeschoben werden, als ob das erstmal nur so ein kleiner Strich ist. Wenn man aber das runde Watchface hat, ab und zu wundert man sich schon, warum sie das gemacht haben oder ob das wirklich sein musste.
Stört das Gesamtbild ein bisschen.
Ja, also ich glaube halt, die es haben, die reden sich auch gerne damit schön, dass es Charme hat. Es verleiht der Uhr den Charme.
Ist nicht wie die andere.
Genau. Das ist genauso, wenn ich mir so einen Remover-Koffer aus Alu hole und nach dem ersten Mal alle Dellen drin habe, dann sagt auch jeder, jetzt hat er Charme. Und innerlich ärgert man sich.
Über die einzelne Beule, ja, genau.
Die Ladestation ist noch ganz schön. Das ist halt, wie sagt man da? Also es wird nicht gesteckt gemacht, es ist halt...
Aufgelegt?
Es wird aufgelegt, halt ohne Kabelverbindung. Legt man es einfach in eine Dockingstation und dann lädt die. Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Ich habe da irgendwie ein Fachbegriff genau für diese Version bei Motorola wieder. Ja, es ist sowas in Option, aber die haben das irgendwie auch wieder spitzer benannt. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal was Besonderes war. Aber letztendlich kabelloses Laden. Es gibt eine Dockingstation, dann legt man die Uhr rein. Und das haben sie dann wirklich sehr schön gelöst. Wenn die Uhr da drin liegt, die kann man ja auch nur auf einer Variante reinlegen, weil ansonsten behindert das Armband oder die Taste. die Möglichkeit, das reinzulegen. Also man weiß immer, wie man sie reinlegt. Und dann schaltet sie in den Nachtmodus und zeigt die Uhrzeit an. Wird schon direkt gedreht und dann auch digital mit einem Kreis drumherum, der den Ladezustand angibt.
Also sehr schön. Das heißt, du quasi noch eine Nachttischuhr,
genau, aus dem Wecker. Genau, für eine Nacht oder für einen Schreibtisch hat man dann noch eine Uhr. Das ist es so im Großen und Ganzen. Also die macht halt, was die machen soll. Akkuleistung halt, ja, je nach intensiver Nutzung, mehr oder weniger einen Tag. Manchmal kann man halt auch einen anderthalb Tage vielleicht rausholen. Ich tendiere dazu eigentlich auch bei den Uhren immer das Display anzumachen. Also in diesem, zumindest in dem Stromsparmodus, wo das Display ein bisschen Uhrzeit anzeigt, weil ich es komisch finde, wenn die Uhr schwarz ist.
Da weißt du nicht, ob du keinen Akku mehr hast oder ob sie einfach...
Nee, ich finde, das soll einfach blöd aus. Dann habe ich einen schwarzen Kreis am Arm. Also ich finde schon, die sollte halt in einer Ich-nutze-sie-nicht-Phase zumindest immer die Uhrzeit anzeigen. Und ja, das zieht natürlich auch Akku. Ist halt keine...
E-Ink, keine Pebble, ja.
Das soweit zur Moto 360. Preislich finde ich es auch in Ordnung. Preislich 250 Euro, das ist so, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Also auch qualitativ mit den Materialien, die verwenden. Und ich würde sie schon empfehlen.
Du hast gesagt, es gibt noch mehrere, so Android Wears, die du testest.
Genau.
Gibt es da so ein, jetzt schon mal ein, also gehört die Moto 360 zu den besseren?
Die Moto 360 ist die erste, die ich im Test habe. Jetzt habe ich gerade mit der Samsung Gear S die zweite im Test und dann kommen noch zwei. Deswegen kann ich noch kein allgemeines Urteil mehr erlauben.
Gut, da bin ich dann auch gespannt drauf, in welche Richtung das es dich da zieht bei den Android Wear.
Ich muss dabei sagen, dass die Samsung Gear S, die ist ja keine Android Wear.
Tyson?
Das weiß ich gar nicht. Also wahrscheinlich.
Ich glaube, die doch auf die 10 ist, oder Tyson, wie es heißt. Ja,
ja, aber die hat mich sehr positiv überrascht, wo ich da negativ reingegangen bin. Aber das dann mal bei einem anderen Geek Talk.
Da bin ich doch auch gespannt drauf. Und Preis hast du genannt, 2,50 aktuell.
Genau. Kann man auch direkt bei Motorola Deutschland auf der Webseite bestellen. Aber kriegt man, glaube ich, auch mittlerweile relativ gut. Überall.
Dann gibt es nicht mehr dazu zu sagen?
Nö, außer jetzt wäre noch eine Frage.
Weiß ich nicht.
Gehen wir doch zum letzten Gadget von heute über, oder? Sehe ich das richtig? Ja, wenn es im Bereich NAS-Speicher geht, also Speicherplatz im Netzwerk, ist ja so ein, kann man dem schon so sagen, Tobi, quasi Standard Synology?
Naja, ich glaube, das ist ein wenig übertrieben. Vielleicht in unserer persönlichen Filterbubble ist das so, aber es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes System, Synology, aber auch genauso QNAP. Ich glaube, die beiden Hersteller haben sich mittlerweile so weit angenähert, dass die sich nur noch wenig nehmen. Also ich denke, QNAP ist so ein paar kleine Prozentpunkte unter Synology vom Feature-Umfang her, aber so in der breiten Masse doch auf Augenhöhe.
Mhm.
Also ich denke, das sind so die beiden größten, QNAP und Synology.
Ich werde immer wieder gefragt, was man da wählen soll, welches Modell und auch generell, ob es da Alternativen gibt. Ich habe immer wieder das von D-Link, das NAS, beworben, oder auch Netgear hat ein sehr gutes, wenn es darum geht, dass man nicht unbedingt den vollen Funktionsumfang braucht, wie jetzt eben bei einer Synology oder QNAP. Es braucht wirklich nicht ein jeder all die ganzen Features, die da mit drin sind. Und da gibt es eben Alternativen. Eine dieser Alternativen hat mich im letzten Herbst erreicht, ist von Tekus. Das NS2520 nennt sich das Ganze. War damals, wo es rausgekommen ist, glaube ich, im letzten Jahr, das erste NAS-System auf dem Intel-Atom-Prozessor. Und hat so ein paar kleine Features, die mir speziell gut gefallen. Unter anderem ist es, dass der Stromverbrauch, der liegt bei 9 Watt im Leerlauf und 14 Watt unter Last. Das ist was, wenn man so die ganzen NAS-Systeme vergleicht, ein relativ sehr niedriger Bereich, wie wir festgestellt haben. Oder, Tobi?
Das ist schon in sehr guten Bereichen. Das ist sehr angenehm. Und man muss ja auch bedenken, dass das Ding im Normalfall 24/7 läuft, und da ist es natürlich sehr wichtig, einen geringen Stromverbrauch zu haben. Ja.
Und hier natürlich auch ganz wichtig anzumerken, das ist egal jetzt, welche Marke das ist, natürlich funktionieren diese im Leerlauf angegebenen Werte meist nur, wenn man auch die richtigen Platten verwendet. Das ist ganz wichtig, dass man da es muss nicht unbedingt mal eine Server-NAS-Platte sein, sondern auch sonst gibt es immer so die wie sagt man den, Kompatibilitätslisten, welche die Hersteller jeweils unterstützen. Und das gibt es bei QNAP wie bei Synology und eben auch bei TQS gibt es da eine Liste auf der Webseite, welche Festplatten da denn die ganzen Features auch richtig unterstützen. Sollte man auch beachten, wenn man ein Netz, also ein NAS sich zulegt. Mhm. Ansonsten, es kann sehr viel. Es ist von der Verarbeitungsqualität gut. Auf der Seite ist ein leichter Alu-Rahmen. Vorne und hinten ist es Kunststoff. Schön verarbeitet. Es hat eine USB 3.0 Schnittstelle vorne, zwei hinten mit USB 2.0. Also das Schnellere kann man vorne temporär anhängen und hinten zusätzliche Elemente, um das Ganze speichern, vielleicht um ein Backup zu machen vom NAS oder gewissen Teilen vom NAS da drauf. Oder man macht zusätzliche, also eine Speichererweiterung zu dem NAS, was am NAS drin ist, mit den USB-Platten hinten dran. Und ja, sonst habe ich eigentlich nur den Testbericht, welchen ich verfasst habe auf Gadget Plaza, kann man sich mal durchlesen. Ich finde es eine lohnenswerte Alternative, die man sich anschauen kann, weil auch preislich, wir haben es da mit einem Synology-Modell verglichen, Tobi?
Ja, wir haben das mit mehreren Synology-Produkten verglichen, die ungefähr in der gleichen Stufe sind. Es liegt ungefähr 80 Euro unter einem vergleichbaren Synology-Produkt, was natürlich auch immer so ein bisschen bei den Marktpreisen schwankt. Aber so grob über den Daumen sind das 80 Euro, was das Gerät günstiger ist. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, für jemanden, der nicht diese kompletten Features einer Synology-Box ausnutzen will oder ausnutzen kann, für den ist das ein ganz interessantes Produkt. Viele brauchen halt nur ein großes Datengrab, wo sie ihre Daten drauf spielen oder haben nur ganz spezielle Anwendungsszenarien, die sie benötigen und der Rest, der liegt brach von den Funktionen und für diejenigen, die sollten sich halt mal dieses Produkt anschauen. Was noch interessant ist, sehe ich gerade, das Ding hat einen direkten HDMI-Ausgang, was natürlich interessant ist, wenn man das Gerät als Medienserver benutzen möchte.
Genau, da wollte ich jetzt noch drauf raus. Eben zum einen ist es der zentrale Datenspeicher, den man eben auch normal übers Netzwerk, also vom Computer aus bedienen kann. Man kann aber auch über eine App reingehen und wie das halt üblich ist bei NAS-Systemen, wenn man es konfiguriert, auch von draußen, also egal wo ihr seid auf der Welt. Ich habe da diverse Filmmaterialien drauf und habe damals, wo ich in San Francisco war, habe ich Filme von dem TQS NAS da geschaut in Amerika. Funktioniert ganz gut. Lag natürlich auch daran, dass wir eine relativ gute Internetanbindung bei uns zu Hause haben und das dann auch da sehr gut funktioniert. Und wie du gesagt hast, es hat einen HDMI-Ausgang, also man kann es direkt am Fernsehen anschließen und es hat einen SPDIF-Ausgang, also auch für den Sound ein direkter Ausgang, den man dann mit dem Soundsystem und oder Fernsehen verbinden kann, so dass das Ganze, müsst ihr nicht mal über bei den TV, über DLNA oder solche Geschichten gehen, sondern habt einen direkten Ausgang und könnt da dann die Medien so direkt konsumieren. Und das finde ich eben sehr interessant. Das bietet zum Beispiel eine Synology, zumindest die kleineren, wie auch QNAP-Dinger nicht.
Also im kleineren Preisbereich nicht, aber es gibt durchaus welche mit HDMI-Ausgang.
Genau, eben. Aber in diesem Preisrange gibt es keine, genau, die das haben. Mhm. Ja. Und vielleicht dazu zu sagen, eben das ist das eines der kleineren Modelle von TQS, hat einen Einschub von 2 HDDs und gibt natürlich auch da größere Modelle, die dann im Preis auch dementsprechend natürlich nach oben gehen. Aber alles in allem finde ich es von der Verarbeitung her sehr wertig. Die Software, wenn man sich natürlich Synology oder QNAP gewöhnt ist, es braucht ein bisschen eine Umgewöhnung, aber vom Grundsatz funktioniert es ziemlich genau gleich. Und sonst gibt es eine sehr gute Bedienungsanleitung. Bei mir war es auch so, ich hatte ein Problem. Ich habe mal die Funktion getestet zum, wie ist das, was jetzt hops gegangen ist, Pirate Bay?
Wir sind doch schon wieder zurück.
Stimmt, die sind wieder zurück. Wie sagt man dem Zeugs da runterladen?
Du meinst BitTorrent.
BitTorrent, ja. Genau. Es gibt eine BitTorrent-Funktion. Hab da mal ein paar Filme runtergeladen oder Dateien. Natürlich nur Dateien. Wir in der Schweiz dürfen ja. Da habe ich die nicht mehr vom System löschen können. Da hat mir der Support sehr, sehr schnell geholfen, wie ich das Ganze wieder bereinigen konnte. Also auch der Support ist da gegeben. Von dem her kann ich dieses NAS-System, genau wie die vorher genannten, als Alternativen sehr empfehlen. Aber auch hier wieder, also der Funktionsumfang ist riesig, um einiges größer als jetzt eben bei der vorher erwähnten Netgear-Lösung oder D-Link. Da ist immer die Frage, was man braucht und in welche Richtung das man gehen möchte.
Ja, was mir jetzt besonders gut gefällt, das ist zwar nur eine Kleinigkeit und eigentlich auch technisch unrelevant, das ist das Design des Ein- und Ausschalters.
Ja, der, wo kommt der her?
Der sieht mir ganz nach einem Apple-Design aus oder das traditionelle Power-On, Power-Off-Design eines Apple Ein- und Ausschaltknopfes.
Ein- und Ausschalt, genau. Früher auf den Laptops noch, also auf den MacBooks, genau.
Und da hat man das in einer sehr, sehr großen Form. Also ja, sieht einfach, finde ich, einfach sehr gut aus.
Ist fingergroß, ja. Ja, es macht Spaß, da drauf zu drücken. Einzig vielleicht, Achim hatte das vorher beim Bluetooth-Speaker auch angesprochen, das Quietschen. Das generell, wenn du ein NAS einschaltest, braucht ein Weilchen, bis es gebootet ist. Und dann gibt es ja meistens einen Ton von sich. Egal, ob Synology, QNAP oder welche Marke auch immer. Hier beim TQS ist das Quietschen extrem laut. Das würde ich mir einen Ticken leiser wünschen. Aber soll ja nicht stören.
Also du meinst diesen einmaligen Einschaltton, wenn er hochfährt, diesen Quittungston, so nach dem Motto, jetzt mache ich hier meinen Boot ab und starte das System.
Nee, also der, wenn er durchgebootet hat, wenn er ready ist, macht ja jedes NAS, egal ob Synology oder D-Link, was auch immer. Immer wenn sie da sind, also fertig gebootet haben, die brauchen ja ein kurzes Weilchen, bis sie fertig sind, dann quietscht's.
Ja, aber und gut, der macht es ja auch nur nach dem Booten und im Regelfall bootet man ja nicht so oft, oder?
Bei diesem Gerät, das boote ich doch 2-3 Mal mehr als andere NAS-Systeme.
Du bootest das System nur, weil du es nach deinen Bedürfnissen hoch und runter fahren möchtest, aber nicht, weil es so instabil ist.
Definitiv nicht, okay. Genau.
Gut. Nee, da habe ich einfach, also nicht, dass das ein Hörer falsch versteht, das machst du nur, weil du es halt möchtest und du es halt willst.
Genau. Einfach gesagt, da sind die Filme für die Kleinen drauf und der NAS-Server muss nicht immer laufen, weil sie schauen selten Fernsehen und dann starten wir wirklich nur dann, wenn sie aktiv Filme schauen.
Okay. Aber das ist ja auch ein sehr unübliches Benutzerverhalten, weil die meisten Leute, die sich ein NAS kaufen, da läuft das eigentlich 24/7. Weil das ist ja auch Sinn und Zweck, dass man seine Daten immer im Netzwerk parat hat und wenn man unterwegs ist, auch von außen zugreifen kann etc. Das ist so das Hauptanwendungsfeld. Denke ich mal.
Genau, aber ich habe 4 NAS-Systeme, ja, die permanent laufen.
Aber wer hat schon 4 NAS-Systeme? Da bist du ja eine Ausnahme.
Da bin ich definitiv eine Ausnahme, da hast du recht. Ja, genau. Doch, also von dem her, eben hört man nicht so viel den Ton.
Gut.
Das war's, glaube ich, jetzt an Gadgets, was wir für heute hatten. Hoffe ich doch, dass für den Hörer das eine oder andere Gadget mit dabei war. Und gerne freuen wir uns über eure Kommentare, egal zu welchem Gadget, das wir heute hier besprochen haben. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer das oder hat es schon oder will sich's kaufen. Je nachdem. Kommentare sind immer erwünscht. www.geektalk.ch. Dann bedanke ich mich beim Achim.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich teilnehmen konnte und bedanke mich beim Tobi.
Und ich bedanke mich bei Achim, ich bedanke mich bei Martin und bei den zeitsouveränen Hörern. Besser gesagt, in dem Fall nur zeitsouverän, weil diese Sendung wurde ja nicht live ausgestrahlt.
Gibt es ja nur bei den News-Folgen hier im Geek Talk. Korrekt. Vielen herzlichen Dank auch dir, Tobi, und den Hörern und Kommentatoren und so weiter. Wir hören uns bald wieder in dieser Sparte. Und ja, auf bald. Je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.